wir lieben ihn. Was für eine schöne Aussage, denn er hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns und wir lieben ihn. Schön, euch alle begrüßen zu dürfen heute. Ich bin der Christian, Kerstin ist meine bessere Hälfte und wir freuen uns, dass ihr heute hier seid. Und ich freue mich ganz besonders, Andrea Albrecht und Inge Wonner begrüßen zu dürfen. Mal herzlich willkommen. Ihr seid vom Perlentor e.V. und ich will gar nicht viel Worte lassen, weil ihr werdet uns das alles wunderbar erklären und auch vor allem euren Herzschlag teilen, was Perlentor für euch bedeutet. Wir wollen heute auch die Kollekte zusammenlegen am Ende des Gottesdienstes, ganz bewusst für Perlentor sammeln. Es gibt hinten auch eine Spendenbox und auch Infos. Und wenn du sagst, Mensch, jetzt habe ich heute kein Geld einstecken, die haben auch eine Bankverbindung auf der Website, ne? Genau, super. Dann darf ich die Andrea zuerst nach vorne bitten. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist uns echt eine Freude. Und ja, ich habe mir echt Gedanken gemacht, was erzähle ich euch und wie erzähle ich es euch. Und ich hatte dann so einen Eindruck, und ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nie irgendwo erzählt. Die mich besser kennen, die wissen das, wie hat dieser Dienst begonnen. Und ich hatte zwei Freundinnen, die Prostituierte waren. Irgendwann mal, als ich sie kennengelernt habe, waren sie es nicht mehr. Und die haben mir immer von Jesus erzählt. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, ihr braucht Jesus, ich brauche ihn nicht. Was für ein Hochmut. Und mein Leben lief sehr, sehr schief. Dann haben sie immer gesagt, gib Jesus dein Leben. Und vor lauter Verzweiflung habe ich das dann tatsächlich getan. Und Gott musste sehr, sehr viel an mir arbeiten. Denn ich war eigentlich sehr kaputt. Und das hat Gott ganz alleine in meinem Keller gemacht. Und hat einfach über Jahre mein Herz geheilt und mein Herz einfach weich gemacht für Frauen, die in der Prostitution sind. Denn was ich erfahren habe, ist, und was dass wir uns für viele Dinge verkaufen können. Also Prostitution fängt nicht im Bordell an. Das ist einfach auch schon woanders. Und ja, und so hat Gott mein Herz einfach weit gemacht für die Frauen. Und ich liebe sie und wir lieben sie und wir lieben aber nicht nur die Frauen, die dort arbeiten, sondern wir lieben auch die Chefs da drin. Wir lieben auch die Männer, die kommen als Gast. Denn es ist einfach ein undurchsichtiges, dunkles Milieu und jeder ist einfach gefangen, der dort arbeitet und auch der, der dorthin geht. Das sind unsichtbare Ketten. Mein Dienst ist somit losgegangen. Ich habe Streetwork gemacht, bin also einmal mitgegangen ins Bordell. Und dann haben wir für die erste Frau gebetet. Und ich habe gesehen, dass Gott einfach, sie hat Kopfschmerzen. Gott hat ihre Kopfschmerzen geheilt und die war ganz glücklich. Und als ich das zweite Mal dabei war, da kam die Frau auf mich zu und hat gesagt, bitte hilf mir hier raus. Und irgendwie war das vorher gar nicht so auf meinem Schirm. Und ich bin nach Hause und ich habe gesagt, pass auf Jesus, du bist Gott, für dich ist alles möglich. Und bitte hab jetzt irgendwie eine Unterkunft für diese Frau, weil sonst ist es für mich, macht es keinen Sinn weiterzugehen. Und Gott war treu und hat für diese Frau einen super, super tollen Platz gehabt. Sie selbst hat sich dagegen entschieden. Aber Gott hat in mir gezeigt, das, was gebraucht wird, das gebe ich. Und zwar dann, wenn es nötig ist. Und das hat mich total motiviert, weil ich wusste, okay, wir sind nicht der Retter, wir sind nicht Jesus, wir bringen seine Liebe, wir bringen ihn. Aber er muss die Dinge geben. So habe ich das weitergemacht. Und und dann war eigentlich schon der Wunsch geboren, dass ich gedacht habe, okay, es muss irgendwie München, Weltstadt mit Herz, es gibt gar keine Unterkunft, das muss es doch geben. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn du mich gebrauchen kannst, ich mache das. Und das hat dann noch jahrelang gedauert, eben eine Zubereitung. Genau, und dann haben wir 2018 einen Verein gegründet und das war im April Und im August hat Gott die erste Schutzeinrichtung gegeben. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die haben wir heute noch. Und mittlerweile, jetzt 5 Jahre später, hat Gott den Dienst verfünffacht. Das heißt, wir haben jetzt 10 Plätze. Gott hat uns letztes Jahr noch ein Haus gegeben mit 5 Plätzen und hat wahnsinnig viele Wunder getan. Also wir können so krass viel erzählen, was Gott gemacht hat. Jetzt innerhalb von Perlentor, aber auch mit den Frauen, die Gott einfach die wir begleiten durften. Viele, viele Frauen sind wirklich, die haben einen Deutschkurs gekriegt, die haben eine Wohnung, die gehen arbeiten, sind heraus und sie gehen nicht mehr zurück, sie haben gesunde Beziehungen. Es gibt aber auch Situationen, wo Frauen wieder zurückgehen und dann ist es einfach wichtig, mit ihnen Beziehung weiter zu haben. Und jetzt gerade ist eine Frau, die schon mal zweimal bei uns sogar schon war, ich glaube, die war 19 schon mal da und dann nochmal 2021, ist beide Male zurück in die Prostitution und die Frauen haben Gründe. Das ist nicht, weil es ihnen so toll gefällt, sondern einfach, weil die Not groß ist, weil sie denken, okay, anders schaffen sie es nicht. Und jetzt wieder ist sie so weit, dass sie sagt, ich kann nicht mehr, bitte kann ich wieder kommen. Und da könnt ihr wirklich alle mitbeten, dass sie es diesmal schafft, dass sie nicht wieder zurückgeht. Wir gehen also einmal in der Woche. Ihr seid gar nicht so weit weg hier von einer Straße. Da sind ganz viele Bordells. Da gehen wir einmal im Monat, gehen wir hin, wir treffen. Also wir gehen jede Woche im Streetwork. Wir treffen ungefähr so an die 600 Frauen im Monat. Genau, und wir kommen jetzt und bringen ihnen solche Herzen mit. Und da steht immer ein Bibelvers drauf. Und wir haben, glaube ich, 27 verschiedene Sprachen. Und auf einer Seite steht immer Deutsch und auf der anderen, da ist das hier jetzt halt leer, weil das ist Deutsch. Dann steht eben dann die jeweilige Muttersprache. Und wir sagen immer den Frauen, damit sie halt auch Wort Gottes aufnehmen, lies doch mal, wenn es dir nicht gefällt, nimm dir doch ein anderes Herz. Und teilweise sind ganz viele Bordellzimmer schon voll mit diesen Herzen. Und jedes Herz hat einen anderen Bibelvers. Und es ist immer was Ermutigendes, immer was Aufbauendes. Wir bieten den Frauen Gebet an, aber wir bieten ihnen auch ganz konkrete Hilfe an. Das heißt, wir begleiten sie zum Arzt, wir begleiten sie zum Zahnarzt, wir haben Ärzte, also sollten hier Ärzte sein, wir suchen immer wieder Ärzte, die sagen, hey, ich nehme 1 oder 2 Frauen ehrenamtlich im Jahr, weil die Frauen sind alle nicht krankenversichert. Und wir bieten ihnen an, wir gehen mit ihnen in den Gottesdienst, wir gehen mit ihnen auf Behörden, was auch immer sie brauchen. Durch das, dass sie eigentlich in dem ganzen Leben erlebt haben, dass sie sich auf nichts und niemanden verlassen können, weil jeder erzählt ihnen was, aber keiner hält's, sind sie natürlich eigentlich sehr vorsichtig. Und jede Frau hat tatsächlich meine persönliche Telefonnummer, weil wenn die Hilfe braucht, dann im äußersten Notfall meldet sie sich. Und es kann nachts sein und auch wenn ich gerade keine Lust habe, muss ich mich entscheiden, okay, ich habe die Nummer hergegeben, ich gehe jetzt. Und weil jetzt braucht sie mich. In 5 Stunden ist es zu spät, da hat sie vielleicht irgendwas anderes, da braucht sie es nicht mehr. Leider melden sie sich wirklich sehr, sehr wenig, aber sie melden sich und dann wird ihnen geholfen. Und das heißt nicht, dass Frauen, die nicht aussteigen, die sagen, oh, ich mache jetzt Schluss, die haben einfach verschiedene Gründe. Die haben Kinder zu Hause und die sind einfach in ein System reingeboren, wo es von Generation zu Generation so ist, dass einfach die Frauen in der Prostitution waren und die Familie ernährt haben. Und von daher haben die einfach eine Geschichte. Und jede Frau hat eigentlich schon im Kindesalter die meisten Missbrauch hinter sich. Die haben einfach schlechte Familienstrukturen, sind im Kinderheim groß geworden, wie auch immer. Also sie haben ganz viele Geschichten. Und deswegen brauchen sie Gebet. Und wir sind die, die an der Front sind. Aber wir brauchen Beter. Wir wollen, dass wirklich also eine Revolution passiert im Bordell, dass die Frauen rauskommen, dass Männer wirklich erkennen, okay, ich habe selber ein Problem, dass Chefs sich bekehren. Und von daher könnt ihr wirklich gerne alle beten. Das muss nicht regelmäßig sein, sondern einfach, wenn ihr es auf dem Herzen habt, wenn ihr dran denkt, wenn ihr vielleicht irgendwas seht und es erinnert euch daran. Denn auch die, die da beten, die einfach mit Anteil haben, ihr habt Anteil daran, an dem, was da passiert. Und bevor vorher irgendwas passiert, wird einfach lange gebetet. Und ich gebe jetzt gleich an die Inge weiter, aber ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar ist das eine Konferenz, die findet im April statt, die ist am Schönblick. Da sind ganz viele christliche Organisationen, so wie wir, die sind dort vertreten. Es kommt Politik, weil dieses Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution und auch Armutsprostitution geht uns alle an. Das heißt, eigentlich kann es gar nicht sein, dass unsere Töchter verkauft werden. Und dass einfach jeder auch eine Stimme hat und sich mal Gedanken macht und einfach auch weiß, nicht jede Frau und fast die meisten, fast 99%, würde ich jetzt mal behaupten, machen das nicht freiwillig, sondern es gibt einfach ein Thema dahinter. Genau. Jetzt übergebe ich an die Inge und sage vielen, vielen Dank.
Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Danke für das Privileg, dass wir erzählen dürfen von unserer Arbeit. Und wir haben in dem ersten Lied haben wir gesungen, er steht hoch, weit hoch über dem Staub dieser Welt. Und das tut er. Und wir mit ihm, wir stehen über dem Staub und gleichzeitig sind wir aber noch hier unten in dem Staub und müssen damit handeln. Und er auch. Immer wenn ich diese Arbeit tue, wenn ich unterwegs bin im Streetwork, stelle ich mir Jesus vor, wie er auch genau dahin gegangen ist. Er hat den Staub nicht vermieden, er war nicht in Kirchen. Auch wenn wir das gerne so hätten, er war im Staub, er war dort. Er war dort bei den Prostituierten, bei den Zöllnern, bei den Sündern. Und ich bin fest überzeugt davon, dass Jesus will, dass wir dort sind. Egal in welcher Form. Ich denke nicht, dass jeder berufen ist zur Streetwork. Aber es geht ihm um den Staub. Er ist gekommen, um den Staub zu erlösen. Und uns hat er schon erlöst. Wir dürfen mit ihm regieren und darüber stehen schon. Aber wir sind auch Fackelträger und wir dürfen das Licht hineintragen in die Finsternis, da wo Dunkelheit ist. Und ich wollte euch kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt zu diesem Thema, weil das ja wirklich sehr, sehr am Rande der Gesellschaft ist. Ich meine, es gibt viele Themen, wo wir auch als Christen Verantwortung haben, aber dieses Thema ist natürlich sehr, sehr weit am Rand. Und Gott hat es ganz liebevoll und geduldig mich dahin geführt. Und das Thema ist mir immer wieder begegnet. Und das allererste Mal, als es mir begegnet war, es war auch in einer Gemeinde, in einem Vortrag von, das nennt sich International Justice Mission. Die machen Aufklärungsarbeit insgesamt über Prostitution, über Menschenhandel, über Sklaverei. Der Titel war auch Sklaverei und Menschenhandel und ich bin da ganz naiv hingegangen und habe gedacht, ja, es geht um Asien, es geht um Afrika, klar. Und habe gedacht, ja, die Sklaverei wurde ja dank Wilberforce ja schon vor langer Zeit abgeschafft. Und ich saß in diesem Vortrag und mir lief ein kalter Schauer nach dem nächsten über den Rücken, weil ich da wirklich erst kapiert habe, das ist hier. Das findet hier statt, in meiner Straße beinahe. Und ich gehe da vielleicht tagtäglich dran vorbei und check's nicht. Und ich wusste es wirklich nicht. Das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Ich habe immer gedacht, ich bin eine aufgeklärte Person, ich lese viel, ich beschäftige mich mit vielen Themen und mir war nicht klar, dass es hier ist. Da kamen zum Beispiel Stichworte wie Deutschland, Bordell Europas. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Es ist inzwischen ein bisschen in den Medien angekommen. Vor 5 Jahren habe ich das noch nicht gehört. Und es ist wirklich Realität. Deutschland ist das Bordell Europas. Warum ist es so? Weil vor einigen Jahren die Regierung das Gesetz geändert hat im Interesse, also der Gedanke dahinter war im Interesse der Prostituierten, damit sie die Möglichkeit haben, dass es kein illegaler Beruf ist, sondern legal wird und dass sie dadurch die Möglichkeit haben, sich sozial versichern zu lassen. Wir wissen heute nach über 10 Jahren, so lange gibt es das Gesetz schon, seit über 10 Jahren, dass weniger als 4% der Frauen angemeldet sind, sozialversichert sind. Also, und obwohl das bekannt ist in der Politik, dass dieses Gesetz komplett gescheitert ist, das total den Menschenhandel und die Sklaverei, die Ausbeutung von Frauen, vor allem aus dem Ostblock, aus Ostblockländern, aus sehr armen Ländern, hier im reichen Westen ausgebeutet werden, dass es komplett gescheitert ist, dieses Gesetz, wird trotzdem nichts geändert. Daran, es gibt verschiedene Gründe dafür, unter anderem auch, weil der Staat damit dran verdient. Genau, also ich bin nach Hause, ich habe gebetet, ich habe viel Geld gespendet, habe gedacht, Herr, das darf nicht sein, das darf nicht sein in unserem Land. Wir dürfen die Augen davon nicht zumachen und ich auch nicht, nachdem du mich jetzt so drauf gestoßen hast. Dann sind noch ein paar Jahre vergangen, immer wieder tauchte dieses Thema auf. Ich gedacht, was kann ich denn da machen als Frau? Ich kann ja jetzt nicht einfach losgehen. Also ich habe keine Lösung dafür gefunden, aber nach einiger Zeit bin ich tatsächlich auf den Dienst von Andrea gestoßen. Das war 2019, bin jetzt seit 5 Jahren dabei und habe gedacht, ich schaue es mir einfach mal an. Wenn Gott mich da immer wieder drauf stößt, ich gehe jetzt mal mit. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich es nicht packe, dass ich dachte, das schockiert mich so, das ist so finster. Aber was dann passiert ist, und deswegen ist mir das so wichtig, immer diese andere Facette davon zu erzählen, dass es finster ist und dass es schrecklich ist, könnt ihr euch alle vorstellen. Aber was mir passiert ist, ist, ich habe Gottes Wirken dort so krass erlebt. Ich habe Wunder erlebt, wie ich bin seit ich 15 bin, wie ich Christ in meinem ganzen Christenleben nicht erlebt habe. Gott ist wirklich dort, das ist keine Floskel. Jesus ist dort bei diesen Frauen und er liebt sie so sehr. Und wenn wir dort im Bordell sind, erleben wir Szenen. Ganz oft denke ich immer, das glaubt mir kein Mensch, wenn ich das erzähle, weil es so schräg ist. Die Frauen freuen sich, mit uns zu beten. Ich habe sehr viel mehr Ablehnung erwartet oder Bitterkeit oder Ironie von den Frauen. So, was wollt ihr jetzt von der Kirche? Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie spüren die Wertschätzung, sie spüren die Liebe, sie freuen sich über jedes Gebet, über jedes Gespräch. Wir haben faszinierende Gespräche mit Betreibern, wie Andrea schon erzählt hat. Wir haben sogar zusammen eine Bekehrung erlebt, wie ein Betreiber sein Leben Jesus gegeben hat. Dieses Bordell hat geschlossen. Auch Frauen bekehren sich. Viele Frauen sind erstaunlicherweise gläubig. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können vorher. Also sie sind gläubig, sie kennen Jesus, sie beten. Einige zeigen uns ihre Bibeln im Schrank sogar. Aber die Umstände, in denen sie einfach aufgewachsen sind, wie Andrea auch schon gesagt hat, Kinderheim, kaputte Familien, prekäre Umstände, teilweise natürlich Zwang und Gewalt, aber auch Armut zwingt sie dazu, das zu tun. Genau, wir haben eine Möglichkeit, ihnen zu helfen, das ist das Positive. Wir haben Schutzwohnungen, wir sind eine Organisation, die hauptsächlich aus Ehrenamtlichen besteht. Wir haben eine Sozialarbeiterin jetzt, die wir anstellen konnten, die dann das Haus leitet. Ich bin jetzt nach 5 Jahren, wohne ich im Schutzhaus, ich bin dort eingezogen. Ich will mein Leben teilen mit diesen Frauen, die so kostbar sind und Familie sein, ihnen die Familie vielleicht geben, die sie nicht hatten oder einfach Jesu Heilung und Jesu Wiederherstellung bringen und geben. Und was ich euch allen sagen wollte, Andrea hat es auch schon angedeutet, genau, wir brauchen Ärzte, wir brauchen aber auch Beter, wir brauchen finanzielle Unterstützung natürlich, aber jeder kann was machen, der was machen will. Wir haben Frauen zum Beispiel, die kommen in die Schutzwohnungen und kochen mit den Frauen oder lesen mit ihnen. Viele Frauen müssen einen Deutschkurs machen, wenn sie hier ein neues Leben beginnen wollen. Man kann Deutsch mit ihnen lernen. Man kann sie begleiten zu Ämtern oder zu Ärzten, denn oft ist ihnen nicht mal das möglich, dass sie rausgehen können. Sie haben so solche Ängste, entdeckt zu werden, gesehen zu werden, etc. etc. Also die kleinste Hilfe, wenn es euch berührt, wenn es euch anspricht, wir sind dankbar wirklich für jede kleinste Hilfe. Und gleichzeitig aber auch wirklich, ich möchte euch nicht traurig machen, sondern ich möchte euch Hoffnung geben. Mhm. Gott ist da drin, er ist in Kontrolle, er liebt diese Frauen und er sieht das alles. Diese Welt, er ist der Erlöser. Er hat es schon bereits überwunden. Also lasst uns nicht unter der Last zusammenbrechen, das ist immer die Gefahr. Und nur auf die Finsternis schauen, weil sie so finster ist. Wir tragen das Licht mit uns, wir sind die Lichtträger.
Das bewegt total, was ihr erzählt. Wir hatten IJM auch schon bei uns zu Gast, der Daniel Rentschler hat schon bei uns gesprochen. Die Mischka Makova und ihr Mann waren mit dabei und haben gesungen. Und ich finde es echt stark. Also danke, Andrea, dass du dich da von Gott hast berufen lassen. Und danke, Inge, dass du da dein Leben so krass teilst, dass du da mit wohnst. Am Puls der Zeit stark. Also das ist echt gelebtes Christsein. Ja. Finde ich super. Du hast gerade eben schon gesagt, dass es gibt Personen, die sind aus dem Staub erhoben. Und dann gibt es noch welche, die im Staub sind. Wir wollen uns jetzt als dritten Teil heute Morgen kurz zwei Frauen in der Bibel anschauen.
Die erste Frau ist die Maria in Bethanien. Man kann das in Johannes Kapitel 12 nachlesen. Jesus war immer wieder in Bethanien. In Bethanien, da lebte Lazarus, Maria und Martha. Und er war mal wieder dort und man hat Jesus dann ein Festessen gegeben. Martha bediente, Lazarus war auch mit dabei. Und dann kam Maria auf einmal. Und Maria hatte einen halben Liter kostbares Nardenöl bei sich. Das ist Öl, mit dem man Personen salbt. Es gab Öle in damaligen Zeit, wo du zum Beispiel Könige gesalbt hast oder Priester gesalbt wurden und Propheten. Und es gab aber auch Öle, mit denen man Personen zum Tod, zum Begräbnis gesalbt hat. Und Maria ist jetzt eine Person, die ist aus dem Staub raus. Die steckt nicht mehr im Staub fest. Und dann kommt sie, und du kannst nachlesen, sie nimmt diesen halben Liter teures Öl, salbt Jesus die Füße und trocknet sie mit dem Haar. Und das heißt dann, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und ich finde es so stark, diese Hingabe. Ich meine, so ein halben Liter Öl, das hat ein Vermögen gekostet. Und obwohl Maria schon Jesus erlebt hat und sie hat ihn schon erlebt und war schon da mit dabei, hat sie trotzdem gedacht, ich will das hingeben. Und das erinnert mich echt an euch beide auch. Ihr sagt, hey, wir wollen da unser Öl hingeben, unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Finanzen, unser Leben. Judas Iskariot war auch dabei, der Jünger, der Jesus später verriet. Er war auch verantwortlich für die Kasse. Und er war ganz empört und hat gesagt, warum haben wir das Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und das heißt auch, es sagte das nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen. Sein Motiv war falsch, er dachte ans Geld. Und dann sagt Jesus, lass sie. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinklipp auf den Tag meines Begräbnisses salben. Und Jesus hat es genommen als prophetische Handlung. Diese Frau hat mich gesalbt für den Tag meines Begräbnisses. Was für eine Ehre. Eine zweite Stelle, die ich anschauen möchte mit euch. Übrigens heißt es in einem Paralleltext, dass man ein Leben lang wird die Erde hören von Maria, wie sie das getan hat. Was für eine Ehre. Stell dir vor, jemand würde das von dir irgendwann erzählen. Und das möchte ich gerne für mich, für meine Generation, für meine Kinder. Wir haben ja echt die Herausforderung, wenn du überlegst, dein Ururgroßvater, weißt du, wie der heißt? Was er gearbeitet hat? Was er getan hat? Das hält meistens so 2 bis 4 Generationen an, dass wir uns erinnern an Leute. Außer die haben was Großes getan. Das zweite ist die Frau mit dem Alabastergefäß in Lukas Kapitel 7. Da wird berichtet, dass Jesus bei den Pharisäern war. Und er hat dort gegessen. Bei hochheiligen Leuten. Weil die waren gelehrt im Wort. Und dann heißt es, in der Stadt lebte eine Frau, die war für einen unmoralischen Lebenswandel bekannt. Eine unmoralische, eine Prostituierte. Und sie nahm ein Alabastergefäß von Salböl und ging dorthin. Jesus saß dort mit den Pharisäern und sie ging von hinten an Jesus hin, heißt es. Brach in Weinen aus und dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Und da heißt es, da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Und als die Pharisäer das sahen, da dachten sie sich, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Jesus kriegt das natürlich mit, als Sohn Gottes. Und er macht dann ein kurzes Gleichnis. Stell dir vor, du hast 2 Schuldner. Der eine hat wenig Schulden, der andere große Schulden. Beiden werden die Schulden erlassen. Was meinst du, wer von beiden hätte größere Dankbarkeit? Und dann sagt er, natürlich der größere Schulden hatte. Und dann sagt er, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat sie mit ihren Tränen benetzt und getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber seit ich hier bin, küsst sie mir nur noch die Füße. Du hast mir nicht mal meinen Kopf mit gewöhnlichem Öl gesalbt, als ich reinkam. Und sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Und er gibt ihnen eine Lektion. Und dann sagt er zwei Dinge zu der Frau. Deine Sünden sind dir vergeben und dein Glaube hat dich gerettet. Das ist echt krass. Zwei Frauen. Die eine schon aus dem Staub heraus, aber gibt trotzdem ihr alles. Die andere noch im Staub, erkennt, wen sie hier vor sich hat und gibt sich so hin. Ich fand das stark und das imponiert mir sehr. Und ich fand die Frau sehr, sehr mutig, als Prostituierte da in das Haus reinzugehen. Eigentlich entweiht sie das Haus der Pharisäer. Wir sind gerade dabei, über Herzen zu sprechen. Und ich glaube, ein mutiges Herz, dem ist es egal, was andere denken. Maria war es egal, was der Judas dachte. Nee, ich will jetzt Jesus dieses Opfer bringen. Der Prostituierten war es auch egal. Und voller Demut trat sie hinten an ihn an. Irgendwas hat sie angezogen. Die Person Jesus, die Gnade Jesu. Und da hatte sie dieses tiefe Bedürfnis in ihrer Seele und dieses Bewusstsein auch von Schuld. Und es ist ein Ausdruck von Dankbarkeit und Liebe, den sie an Jesus tut. Es scheint, als ob Jesus ihrem Herzen eine Art Ruheplatz gibt. Und aus Dankbarkeit gibt sie ihm das. Und wisst ihr, was das Öl im Alabastergefäß war? Wir hatten im Auto drüber geredet. Das war eigentlich ihr Firmenkapital. Warum hatte sie das? Das hatte sie nicht, weil sie gespart hat und mal gut riechen wollte. Nee, das war ihr GmbH-Einlagekapital. Warum? Je besser du geduftet hast als Prostituierte, desto eher wollten dich die Männer. Und weil du gut geduftet hast, hast du dann gut Geld verdient. Aber was macht sie mit ihrem Lebenskapital? Vielleicht macht sie mit dem Ausgießen dieses Duftöls über Jesu Füße eine starke Aussage und sagt, ich benötige dieses Duftöl nicht mehr. Vielleicht hat sie da schon die Entscheidung getroffen. Und es war echt teures Zeug. Ein mutiges Herz ist bereit, einen Preis zu bezahlen, das auszugeben. Und ich denke mir manchmal, wie sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen? Sind wir bereit, die wir aus dem Staub erlöst sind, trotzdem den Preis zu bezahlen? Ich habe letztens im Internet was Interessantes gelesen. Es war so ein Vergleich. Gesunde Ernährung einkaufen, 80 Euro ist viel zu teuer. Aber am Wochenende für 80 Euro feiern, das geht. Jeden Monat ein Buch lesen, 15 Euro, dafür gebe ich kein Geld aus. McDonald's Drive-In für 15 Euro gönne ich mir. Ein Seminar besuchen, 250 Euro für ein Tagesseminar, das ist doch Abzocke. Neue Nikes oder Adidas für 2,50, das geht. Da könnte man noch viele weitere Vergleiche machen. Dein Leben ist das Ergebnis deiner Entscheidungen. Du willst ein besseres Leben, triff bessere Entscheidungen. Aber ein Leben mit guten Entscheidungen kostet immer seinen Preis. Auf was baue ich auf mein Leben? Auf Sand oder auf Fels? Und bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Ein Leben mit und für Jesus kostet was, aber ein mutiges Herz wird belohnt. Und damit möchte ich abschließen. In Markus 14 sagt Jesus über Maria, überall auf der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich an sie und an ihre Tat erinnern. Krass. Lukas 7 sagt er zu der Unmoralischen, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus spricht dir Errettung aufgrund ihres Glaubens zu und sagt, geh hin in Frieden. Und abschließend möchte ich sagen, alles, was es oft braucht, ist diese eine Begegnung, dieser eine Moment mit Jesus, der kann dein ganzes Leben verändern. Wie Andrea gesagt hat, Wir gehen da raus und die sind so dankbar. Ihr geht da raus als Perlentor, damit sie diesen einen Moment mit Jesus erleben. Maria hatte diesen einen Moment. Sie war so ergriffen von Jesu Gegenwart, dass sie ihn gesalbt hat. Die Prostituierte war so ergriffen von Jesu Gegenwart, dass sie das Grundkapital ihres sündigen Lebens Jesus hingegeben hat. Eine Begegnung, ein Moment mit Jesus kann dein ganzes Leben verändern. Und da danken wir euch, dem Perlentor, dass ihr in München sowas tut, dass ihr das macht. Und ihr habt unseren vollen Respekt dafür. Und da möchte ich jetzt überleiten zu Marc und Inga zum Abendmahl.